Herzlich willkommen beim Techtel-Echtel.
Dem Schweizer Tech-Pod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtel-Mechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Herzlich willkommen zum Techtel-Mechtel, dem Tech-Podcast von Digitec. Folge 250, quasi ein halbes Jubiläum. Ich bin der Florian Bodocki und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. In Bern sitzt der Domagoj Belancic.
Hallo Mutter.
In Spreitenbach sitzt der Luca Fontana.
Hallo Vater.
Und in Winterthur ist noch der Samuel Buchmann.
Jetzt bleibt mir nichts mehr übrig. Hoi zusammen.
Also, habt ihr meinen Artikel gelesen zu 20 Jahren YouTube? Oder?
Genau, darum habe ich das jetzt auch müssen bringen. Der kleine Gil ist der Beste.
Gell, das finde ich auch. Das ist so cute. Genau. Wie haben dort meine Auswahl gefunden?
Sensationell. Du könntest natürlich noch 100 andere bringen.
Ja.
So viel.
Doch, meine Favoriten sind schon drin gewesen. Das ist sehr gut gewesen, habe ich gefunden.
Ich habe extra darauf verzichtet. Ich habe mit mir gekämpft, aber die Vernunft hat gesagt, ich habe extra auf den Porno-Beat verzichtet. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt.
Natürlich.
Oh, oh. Ja. Aber der ist eben mal in 20 Minuten gekommen und ich glaube, der hat sehr, sehr gelitten, hat Depressionen gehabt, der hat nicht mehr raus können. Also gefunden, dann müssen wir das jetzt nicht noch einmal promoten, so viele Jahre später.
Du machst es jetzt.
Nein, ich habe ihn tatsächlich nicht genommen.
Flo, Preis.
Gut, wir reden heute über verschiedene Gerichtsfälle in Europa und in den USA gegen Google, gegen Meta und gegen Apple. Anschließend reden wir in den News weiter darüber, was alles so im Star Wars-Universum angekündigt ist. Dann gehen wir weiter in unsere Spielecke. Dort haben wir auch spannende Themen für euch. Und zwar haben wir Elder Scrolls 4, Oblivion Remastered und Promised Masked Agency. Und im Big Screen, und der Big Screen kommt natürlich vor der Spielecke, sorry, reden wir über Andor. Aber wir starten mit unseren News.
News aus der Tech-Welt.
Ja, Samuel, Tech-Bros müssen bluten. Wir fangen an mit Apple, glaube
ich. Ja, ich mache einfach schnell mal einen Überblick, glaube ich. Mit Apple. Nein, ich glaube, mit Apple höre ich auf beim Überblick. Also, es passieren ganz viele Sachen so an diesen Kartellfronten. Und betroffen, wie du gesagt hast, sind eigentlich drei Firmen: Google, Meta und Apple. In den USA laufen im Moment zwei Sachen gegen Google. Das eine ist ein laufender Prozess, wo es darum geht, ob Google ein Monopol hat bei der Online-Werbung. Das läuft jetzt. Und ein anderes Verfahren ist letztes Jahr schon entschieden worden, nämlich dass Google ein Monopol hat bei der Suchmaschine. Und das ist entschieden, okay, es hat ein Monopol und jetzt läuft der Remedies-Prozess. Dort schaut man jetzt, okay, was machen wir jetzt, um das Monopol aufzubrechen. Das ist nochmal ein separater Prozess. Das läuft beides gegen Google und bei dem Remedies-Prozess geht es zum Beispiel jetzt darum, vielleicht spaltet man dann Chrome ab und dann hat OpenAI schon Interesse angemeldet und so weiter. Das ist bei Google. Dann gegen Meta gibt es auch ein Kartellrechtsgerichtsverfahren, ebenfalls in den USA. Und das hätte Mark Zuckerberg eigentlich unbedingt verhindern. Und dort geht es auch darum, ob sie ein Monopol haben. Und dort könnte es am Schluss dazu kommen, dass Meta muss Instagram und/oder WhatsApp verkaufen, also abspalten. Und der Fall läuft jetzt auch noch. Und über die zwei reden wir dann gleich ein bisschen ausführlicher. In der EU hat Meta gestern den Buß kassiert und Apple dann eben auch. Das ist ein Verfahren, das schon abgeschlossen ist jetzt eigentlich. Und zwar, Meta hat einen Buß bekommen von 200 Millionen Euro. Und dort ist es darum gegangen, dass Meta 2024 gegen das neue Kartellgesetz verstoßen hat, den Digital Markets Act, den DMA. Und dort hat die EU gefunden, es ist darum gegangen, dort hat dich Meta mal gezwungen, dass du die neuen AGBs musst akzeptieren musst, damit deine User-Daten können für so personalisierte Werbung benutzt werden. Und entweder hast du die akzeptiert oder du hast müssen 10 Euro zahlen in der EU. Oder ein kostenpflichtiges Abo machen. Und das widerspricht dem EU-Gesetz, dass sie müssen dir eigentlich eine kostenfreie Alternative bieten und so weiter. Und darum gibt es jetzt dort die Bus. Und also Meta kann jetzt noch eine Berufung einlegen und so weiter, aber die startet jetzt einmal. Und das tönt so auf den ersten Blick vielleicht noch viel, 200 Millionen Euro oder toll. Aber wenn man es ein bisschen in Relation setzt, ist es dann eben gar nicht mehr so viel. Es entspricht nämlich nur etwa 0,3% vom Jahresgewinn von Meta. Meta hat letztes Jahr 62 Milliarden US-Dollar Jahresgewinn eingefahren. Ein Rekord.
Also tatsächlich Gewinn oder Umsatz?
Gewinn. Ich rede wirklich vom Gewinn. Umsatz ist noch viel mehr. Also es ist, okay. Vom Umsatz ist es etwa 0,1%. Und genau, da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Theoretisch könnten die Bussen bis zu 10% vom Jahresumsatz, also nicht vom Gewinn, betragen. Ich müsste jetzt nachschauen, was es bei Meta wäre, der Umsatz. Aber das wäre noch also ein Vielfaches höher, oder? Also 100 Mal mehr oder so. Nein, mehr sogar. Doch, etwa 100 Mal mehr könnten es. Also wahrscheinlich etwa 220 Milliarden, irgendwie so. Genau, das ist gegen Meta gesprochen worden und im gleichen Zug hat es auch gegen Apple so eine DMA-Buße gegeben. Dort sind es 500 Milliarden Euro, also ein bisschen mehr. Das ist wieder, oder das ist halt immer so mit den Prozentsätzen von irgendwelchen Jahresumsätzen. Also auch bei Apple entspricht das etwa 0,1% vom Jahresumsatz. Und ich weiß gar nicht, wie viel Prozent im Gewinn. Wahrscheinlich auch bei 0,3. Also es ist ja dort nicht viel für Apple am Schluss des Tages. Die Buße hat es gegeben, weil Apple gegen die sogenannte Steering-Richtlinie verstoßt. Und die besagen eigentlich, dass App-Entwickler müssen die Möglichkeit haben, dass sie dich aus der App auf eine externe Webseite leiten, damit du dort kannst dein Abo abschliessen. Bei Apple ist es ja immer so, wenn du im App etwas abschliessest, ein Abo, dann nimmt sich Apple von dem so einen Apple-Text, nennt sich das ein bisschen. Ich glaube, das war mal 30%. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile ein bisschen weniger ist, aber es ist immer noch sehr viel. Und da müssten eigentlich die Entwickler die Möglichkeit haben, zu sagen, hey, schau, wenn du es nicht in der App abschliessest, kannst du da draufklicken und dann ist es so und so viel billiger. Und das können sie immer noch nicht besetzen. Also sie dürfen zwar, glaube ich, einen Link setzen, aber sie dürfen den nicht anschreiben. Sie dürfen keine Preisinformationen in der App dann irgendwie draufschreiben, wie viel das dann extern kostet und so weiter. Also man merkt einfach, Apple will das nicht und sie erschweren es halt weiterhin ziemlich stark. Und da hat jetzt die EU endgültig gesagt, hey, so geht das einfach nicht. Jetzt gibt es einen Buß und jetzt haben wir 60 Tage Zeit, um das zu beheben. Und sonst gibt es halt nochmal etwas auf die Finger.
Also sorry, das, nur schnell eine Korrektur und eine Frage. Es waren nicht 500 Milliarden, sondern 500 Millionen, oder?
Habe ich Milliarden Millionen gesagt? Ja. Oh, Entschuldigung, ja. Millionen natürlich.
Milliarden wäre schon absurd hoch, wenn das irgendein kleiner Prozentsatz ist.
Excuse, ich habe es einfach falsch aufgeschrieben. Grund. Ja. Nein, 500 Millionen natürlich, eine halbe Milliarde. Genau. Ja, das ist das, was jetzt in der EU passiert ist. Apple und Meta sind natürlich beide empört. Die finden beide, das ist unfair und sie werden den Entscheid anfechten und so weiter. Es ist auch ein bisschen brisant im Moment, weil es geht halt so in die Verhandlungen zwischen der EU und USA über Zoll. Und Donald Trump hat sich auch schon mehrfach beschwert, dass die EU-Gesetze, also gerade zu dem Big-Tech-Bereich oder der DMA, die sind total unfair, dass die amerikanische Unternehmen benachteiligen und so weiter. Ja, also das wird jetzt spannend, oder ob jetzt das irgendeinen Einfluss hat auf die Verhandlungen oder nicht. Man muss eben auch sagen, die Bussen sind jetzt schon relativ moderat. Also sie hätten eben, schon können deutlich härter reinfahren. Und ich denke, das haben sie wahrscheinlich eben auch nicht gemacht, unter anderem, weil jetzt die Verhandlungen laufen. Mhm. Aber das ist Spekulation.
Und das ist ja schon so, ich bin ja dort auch ein bisschen drin in dem Thema, und das ist ja schon so, das betrifft ja nicht, das betrifft vor allem US-Firmen, weil es halt vor allem Firmen in den USA so gross sind, oder? Das betrifft absolut. Aber auch ByteDance und das ist ja. Also chinesisch in Anführungszeichen. Aber.
Ja, das ist so. Es gibt ja nur die, was sind 6, glaube ich, Gatekeeper-Firmen, wo der DMA überhaupt gilt. Das ist ein sehr ein beschränktes Gesetz, das eigentlich nur für 6 Firmen gilt.
Und also gilt grundsätzlich ja für, wenn du die Größe erreichst, gilt es natürlich ja auch für europäische ja oder was weiß ich.
Aber gibt es nicht im Moment, oder? Und ich glaube, die sind ja schon, also die sind wirklich, das ist, im Moment ist das eine abschliessende Liste. Und wenn jetzt einfach jemand anders noch so gross würde werden, dann kämen die Firmen dann auch auf die Liste. Aber das ist im Moment einfach nicht der Fall. Genau. Ja, das ist mal so ein der Überblick, glaube ich. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen tiefer rein bei Google, oder? In den laufenden Gerichtsprozess über AdTech.
Genau. Dort habe ich mich ein bisschen reingelesen, verfolge das Thema schon ein bisschen länger. Also es geht darum, ein wesentlicher Zweig für die Einnahmen von Google ist ja Werbung. Also Online-Werbung. Und dort ist Google eigentlich mit zwei Produkten sozusagen in diesem Bereich vertreten. Das eine ist der Google Ad Manager. Das ist eine Plattform, wo Webseitenbetreiber, also sogenannte Publisher, Werbung auf ihrer Seite können einbinden. Und das andere ist AdX. Das ist eigentlich die Google-eigene Anzeigenbörse, wo Werbeplätze versteigert werden. So to say. Und dort geht es darum, dass das Justizministerium eigentlich Google verklagt hat und beziehungsweise ihnen unterstellt hat, dass sie ihre marktbeherrschende Stellung in diesem Bereich missbrauchen. Also es ist so, eben, es ist der lukrative der Ad-Tech-Markt, wo Google vorgeworfen wird, dass sie eigentlich quasi schon das Monopol haben und das auch noch also zu Ungunsten von ihren Mitbewerbern ausnützen oder bewirtschaften. Oder?
Also wie genau?
Du musst dir das Folgendes vorstellen. Also wenn du Kunde bist quasi von dem Ad-Manager, also wenn du den verwendest.
Also wenn du eine Webseite betreibst, muss man sagen. Oder?
Wenn du eine Webseite, genau. Wenn du, genau. Ja. Genau.
Also man muss vielleicht unterscheiden schnell. Also es gibt wie, wir reden da nicht von Ads oder von Werbung bei Google Search. Also nicht, dass wenn du jetzt etwas suchst bei Google, dann kommen dir oben auch immer so die gesponserten Suchen, oder, die du dann kannst kaufen. Und um das geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, wenn du eine Webseite hast, wie, ich weiß nicht, irgendeine Online-Zeitung oder so, und du hast dort so die Werbeplätzchen.
Ja.
Das hast du überall. Oder dann kaufst du dort quasi bei Google mit dem Ad-Manager quasi, kannst du glaube sagen, okay, ich will verschiedene Werbungen einkaufen. Und Google verkauft dort aber auch ihre eigene Werbung, unter anderem. Aber nicht nur die eigene, theoretisch.
Eigene Werbung, also wie?
Also die eigene Werbung, ihre eigene Plattform, wo sich dann können Werbekunden...
Also AdX.
AdX, genau.
Genau. Es ist quasi... Werbung, ja. Ah, sorry, ich kann nicht, weil
ich drin bin.
Also es ist quasi so, dass sie eigentlich die Firmen bei der Website, die der Google Ad Manager verwenden, laut dieser Klage eigentlich zwingen, das AdX zu verwenden. Weil sonst technische Nachteile drohen, schlechtere Preise drohen und so eigentlich der Wettbewerb zu Ungunsten von anderen Anzeigenbörsen eigentlich ja, verzerrt wird. Das ist eigentlich eine Verknüpfung, die Google hier macht, wo sie ähnlich wie Apple und mit ihrem Gärtli sagen, hey, weißt du, alles aus einem Guss, alles schön aufeinander anpasst, sehr bequem für dich, funktioniert alles flawless. Oder? Mit dem haben sie theoretisch nicht Unrecht, aber in dieser Klage heisst es jetzt, und das ist jetzt auch so entschieden worden, das ist die Verknüpfung von der Plattform und Handelsplatz, ist nicht einfach nur ein cleveres Geschäftsmodell, sondern ist eine gezielte Strategie, um die Konkurrenz auszuschalten. Oder? Wenn du, weil mit dieser Anzeigenbörse, wenn du dort natürlich dann publiziert werden willst und ein anderes Tool verwendest oder auch umgekehrt, wenn du dann mehr zahlst für weniger Leistung oder gewisse Services, Teilservices dann nicht angeboten werden, weil sie sagen, die können wir halt nur bieten, wenn du beide unsere Dienstleistungen zusammen verwendest, dann ist das ein Verstoß gegen das US-Kartellrecht. Das ist der sogenannte Sherman Act, nennt sich das. Das ist eine illegale Monopolisierung vom Markt. für Publisher-Werkzeuge und dazugehörende Anzeigenausspielung. Oder?
Und es ist wirklich super, super abstrakt, sich das vorstellen. Mhm. Was ist das Problem? Wie hängt das zusammen? Also, es gibt wie die, was ist das? AdX.
Ja.
Das ist wie so ein Auktionshaus quasi, wo du kannst als, wenn du jetzt eine Firma bist und willst Werbung schalten auf dem Web, irgendwo so, dann sagst du, hey, ich gehe zu dem Auktionshaus und ich biete da meine Werbung und ich zahle so und so viel. Gut, dann hast du die Plattform und dann hat das Auktionshaus geht nachher quasi zum Google Ad Manager und sagt, hey, ich habe da Werbung, die zahlen so und so viel, wenn ihr das einbindet. Und jetzt prinzipiell müsste es auch möglich sein, dass es auch andere Auktionshäuser gibt, die das auch könnten machen, oder dass quasi neben Google noch ein anderes Auktionshaus gibt und dort kann ich als Firma auch angehen und sagen, hey, ich zahle dir so und so viel für Werbung und dass sich dann die konkurrenzieren. Und das funktioniert wie nicht, weil der Google Ad Manager halt Google AdX so dermaßen bevorzugt, dass die anderen eigentlich gar keine Chance haben. Und sie können prinzipiell nicht so den Preis nicht festlegen. Oder? Genau. Also sie haben, glaube ich, irgendwie, sie können überhaupt zuerst schauen, wie viel zahlt die Webseite für eine Werbung und so weiter. Also es ist völlig intransparent. Oder?
Genau. Und jetzt ist es so, dass das US-Bundesgericht das Urteil gefällt hat. Google hat eine marktbeherrschende Stellung in diesem Bereich missbraucht. Und jetzt geht es weiter. Jetzt wird nämlich überlegt, was das jetzt soll für Folgen haben. Oder? Das Gericht hat sogar in Aussicht gestellt, dass Google unter Umständen gezwungen werden könnte, Teil von dem Werbegeschäft zu veräussern, also eigentlich zu verkaufen. Oder? Google Ad Manager oder die Börse AdX. So eine Zerschlagung wäre dann schon ein sehr drastischer Schritt. Das geht jetzt noch weiter, das ist jetzt pendent und man erwartet so im Herbst, also so in einem knappen halben Jahr oder 4-5 Monaten erwartet man dort eigentlich dann einen Entscheid, wie das soll weitergehen. Die Alternative wäre einfach, das heisst, hey, mehr Wettbewerb in dem AdTech-Markt, ihr müsst fairere Bedingungen für eure Mitbewerber bieten, bessere Preise bieten. Und ja, dort einfach halt einfach den Monopolmissbrauch zumindest zurückschrauben. Es ist jetzt aber auch so, wenn es halt jetzt wirklich entschieden werden, okay, ihr müsst jetzt das AdX verkaufen oder so, dann hat Google jetzt bereits schon gesagt, sobald das kommt, legen sie Berufung ein. Und das könnte sich noch über Jahre hinziehen eigentlich. Aber ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Also, genau.
Ja, das ist schon spannend, weil am Schluss das ist also die Zukunft vom Web, wo geht das generell ein bisschen an, kann man sich dann da fragen. Weil im Moment, das ist so, Google zieht halt dann quasi auch den Webseitenbetreiber immer mehr Geld aus der Tasche und indem sie das Monopol ein bisschen missbrauchen. Also, jetzt mal mutmaßlich. Ich weiß, das kann man jetzt zwar sagen, es ist ja jetzt entschieden worden, es ist ein Monopol, das darf man sagen, es wird missbraucht. Und es lohnt sich halt immer weniger, oder, um überhaupt eine Webseite zu betreiben. Und es ist schon so ein bisschen die Frage, wo führt das an? Weil du hast dann auch mit den ganzen AI-Searches und so wieder, überhaupt mit KI, die jetzt kommt, die halt das ganze Internet quasi auf ihre Plattformen zieht. Du bist jetzt schon irgendwann so ein bisschen am Punkt, es lohnt sich einfach gar nicht mehr, um eine Webseite zu machen. Also eigentlich, das Web stirbt ein bisschen aus, kann man so sagen. Und darum ist es schon noch wichtig, oder vielleicht wird es halt dem wieder ein bisschen lohnenswerter, wenn es da wieder mehr Wettbewerb gibt. Aber es sind so verschiedene Baustellen und am Schluss hast du einfach kein Internet mehr, wo überhaupt kannst durchsuchen oder wo es überhaupt noch gescheite Inhalte gibt. Und ja, es wird alles ein bisschen... Es geht alles kaputt.
Es verändert sich.
Es verändert sich.
Ja, es verändert sich nachhaltig, genau. Ja, so viel zum Thema Google. Und dann gehen wir weiter.
Zu Meta,
genau.
Ja, genau. Eben dort läuft das Gerichtsverfahren noch. Und das ist eigentlich eine Klage, die gibt es schon sehr, sehr lange. Also die hat, ich weiß gar nicht, wer das eingereicht hat, unter der ersten Trump-Amtszeit, also ich bin nicht mehr ganz sicher, wann, also zwischen 2016 und 2020, ist die Klage schon angestoßen worden. Dann hat man sie verworfen, weil eine technische Sache nicht gestimmt hat. Und dann hat sie die Lina Khan, das ist so die Kartellrechtsvorsitzende unter Joe Biden, hat sie wieder eingereicht und jetzt kommt die endlich vor Gericht. Und da geht es wirklich darum, dass die Federal Trade Commission, also die FTC, die Kartellrechtsbehörde, die will eigentlich Meta aufbrechen. Also die findet, Meta ist zu gross, hat zu viel Macht, auf einem Haufen konzentriert und das muss man aufbrechen. Und das ist insofern schon so ein bisschen ein existenzielles Verfahren für Meta, also für Mark Zuckerberg. Und er hat das darum auch unbedingt verhindern. Er hat auch alles versucht, um das so ein bisschen in Druck auszuüben auf den Trump, dass er dann das Verfahren einstellen lässt. Ob das denn legal ist, ist die andere Frage, aber es wäre sicher passiert, wenn er das wollen.
Also bei Musk wäre es passiert wahrscheinlich.
Genau, oder zum Beispiel. Und man spekuliert sich ein bisschen, oder es ist auch relativ klar, dass es halt auch ein Mitgrund war, warum der Mark Zuckerberg in letzter Zeit plötzlich so pro Trump geworden ist. Und das hat wirklich so angefangen, wo bei dem Attentatsversuch auf den Trump, dort hat man gemerkt, in dem Moment hat er irgendwie entschieden, okay, jetzt wird wahrscheinlich der Trump Präsident. Und dort hast du gemerkt, jetzt stellt er um und fängt schon mal an, sich dort so ein bisschen einzuschleimen, dass er halt dann zum Beispiel das Gerichtsverfahren könnte abwenden. Und das hat sich dann weitergezogen, oder hat er das Moderationsteam aufgelöst zugunsten von den Community Notes bei Facebook und Instagram, was auch, das ist immer so etwas gewesen, oder die Zensur in Anführungszeichen von dem Moderationsteam ist immer etwas gewesen, was die Konservativen sehr kritisiert haben, und das hat er dann auch abgeschafft. Er hat eine Spende gemacht an Trump für die Amtseinführungsparty und so weiter. Also er hat sich einfach generell so ein bisschen in die Welt angebiedert. Und ja, also er ist wirklich ein Opportunist. Man kann das, glaube ich, schon sagen,
ja, ja.
Böse Zungen würden es auch rückgratlos nennen. Oder? Aber es funktioniert anscheinend gar nicht mal so gut, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Weil irgendwie wird so seine Liebe nicht recht erwidert.
Oh.
Und das hat noch etwas zu tun, oder Trump und Mark Zuckerberg, die haben jetzt in der Vergangenheit nicht so die beste Beziehung gehabt. Der Trump hat ihn auch extrem heftig kritisiert, so nach 2020, als er die Wahl verloren hat. Und er findet ja, er hat sie nicht verloren. Und damals hat Facebook noch so Desinformation, Missinformation sehr, sehr stark bekämpft. Haben auch das Video von ihm entfernt, wo er so eine Rede gehalten hat und eben die Wahl als gestohlen bezeichnet hat. Und die haben es entfernt mit der Begründung, das rufe zu Gewalt auf und das widerspreche ihren Geschäftsbedingungen. So. Und am Schluss haben sie dann wirklich auch den Facebook-Account von Trump gesperrt. Also der ist banned worden. Mhm. So. Und eben darum, ich glaube, so seit dort sieht der Trump eigentlich den Mark Zuckerberg schon immer noch als Find und hat halt einen Groll gegen ihn. Und ich habe so den Eindruck, das ist bis heute nicht weggegangen, auch wenn er es vielleicht vordergründig gut findet, dass er jetzt die Sachen macht, die er gerne hat. Aber du merkst halt jetzt eben, gerade bei dem, es geht dann doch nicht so weit, dass er zum Beispiel den Gerichtsprozess abseit. Hm. So, das ist so ein bisschen der politische Hintergrund. Ich finde, das ist da wirklich auch noch recht spannend, weil es halt viel so das Verhalten von Facebook und von Zuckerberg ein bisschen erklärt. Und ja, der Prozess ist noch recht spannend zum Zuschauen, weil da müssen wirklich auch ganz viele wichtige Leute antraben für Aussagen persönlich vor dem Gericht, und die müssen dann mit allen anderen ganz normal in das Gericht rein und raus. Das ist nicht so sehr egalitäre Szene. Also der Zuckerberg selber hat müssen aussagen, und ich glaube, 10 Stunden über 3 Tage hat er also ausgesagt. Sheryl Sandberg, das ist so seine ehemalige COO, also Co-Geschäftsführerin. Und ich glaube, gestern ist noch der Kevin Systrom, ist auch vor Gericht gewesen. Das ist der Gründer von Instagram, der dann die Plattform ja verkauft hat an Mark Zuckerberg.
So, der ist dann also, auch raus, oder wo er es verkauft hat, oder?
Nein, der ist noch eine Weile lang dort geblieben. Ursprünglich hat Facebook hat Instagram gekauft und hat ihnen relativ viel Autonomie dazu gesprochen und hat gesagt, nein, ihr könnt weiterhin so das machen, was ihr wollt und bis jetzt habt. Und auch der Kevin Systrom war dabei gewesen. Und dann hat sich halt irgendwann immer so herausgestellt, Das ist dann doch nicht so gewesen. Also Meta, respektive Facebook, hat immer mehr Druck ausgeübt und hat halt immer mehr so die Entscheidungen übernommen und irgendwann hat es ihm dann gelangt, dem Kevin Systrom, und ist dann gegangen. Und er war eh schon reich gewesen. Also ich meine, Instagram ist für 1 Milliard Dollar ist das verkauft worden an Facebook und das hat damals 13 Mitarbeiter gehabt.
Ach krass. Also,
das ist eigentlich ein wahnsinniges Schnäpple, wenn das heute da
ist. Aus heutiger Sicht. Aber jetzt kommen wir dazu. Oder? Yeah. Das ist dann genau der Punkt. Also warum geht es überhaupt in dem Verfahren? Also es geht eigentlich genau um die zwei Übernahmen. Einerseits um die Übernahme von Instagram und um die Übernahme von WhatsApp. Und eben da müssen wir jetzt die Zeit zurückdrüllen. Also es ist da ist also Facebook, das war 2012 gewesen, was sie gekauft haben, Instagram. Und dort war Facebook die Social Media Plattform gewesen. Das hat eigentlich keine andere gegeben. Aber
TikTok ist noch nie gesehen.
Hat es noch nicht mal gegeben. Hat noch jemand davon
gewusst. Es hat noch Musical.ly geheissen.
Aber so Instagram ist jetzt so ein bisschen am Kommen gewesen und Facebook hat das halt gesehen, es war populär gewesen und sie haben sich mega schwer da, um etwas Eigenes zu entwickeln, das dem ein bisschen entgegenheben kann. Und dann hat halt Mark Zuckerberg, und das sieht man dann auch in ganz vielen E-Mails im Gerichtsprozess, hat halt entschieden, hey, weißt du was, dass wir jetzt einfach selber etwas entwickeln, wir haben so viel Geld, komm, wir kaufen das jetzt einfach. Und hat dann eben die Milliarde Dollar gezahlt für Instagram mit 13 Mitarbeitenden. Und das ist jetzt ein bisschen die Frage, oder wäre Instagram auch ohne Facebook so erfolgreich geworden oder nicht? Und Meta, respektive Mark Zuckerberg, der argumentiert natürlich, ja, wir haben das gekauft, aber das ist jetzt nur so gut gross geworden, weil wir das dann so gut verwaltet haben. Und die FTC sagt natürlich, ja, nein, das wäre auch sonst so gross geworden und ihr habt mit dem quasi einfach euer Monopol zementiert, indem ihr das gekauft habt. Und das ist ungerechtfertigt. So. Das Gleiche ist bei WhatsApp. Das ist 2014, hat sich die Geschichte ein bisschen wiederholt. Dort hat Meta einfach Angst gehabt, dass WhatsApp auch zur Konkurrenz werden könnte, weil so die Messaging-Apps einfach immer wichtiger geworden sind und WhatsApp hätte können zusätzlich den Social-Media-Features entwickeln und einbinden und so eine Gefahr werden für Facebook. Und dort hat er gesagt, hey, wir kaufen das jetzt einfach, weil dann haben wir Ruhe, es gehört uns. Und dort hat er sogar 19 Milliarden Dollar gezahlt. Das war eine riesige Übernahme gewesen. Und eben jetzt heute ist es halt so, jetzt hat Meta irgendwie 3,5 Milliarden aktive User auf der ganzen Welt. Also fast die halbe Weltbevölkerung oder nutzt den Meta-Dienst und du kommst einfach nicht drum herum. Und das ist jetzt halt einfach den Kartellbehörden ein Dorn im Auge. Was ein bisschen ironisch ist, beide die Übernahmen, also Instagram und WhatsApp, die sind damals von der FTC abgesegnet worden. Und das ist jetzt auch eine Schwierigkeit, die sie haben. Oder? Sie müssen jetzt quasi sagen, es gibt jetzt ein Monopol, wir wollen das aufbrechen. Aber sie sind auch die Behörde gewesen, die auch das Monopol zulassen hat. Und das ist natürlich eine schwierige Position, das ist ein bisschen heuchlerisch. Genau, also neben der FTC sagt halt, wenn es die nicht gekauft hätten, Insta und WhatsApp, dann gäbe es jetzt viel mehr Konkurrenz und es gäbe bessere Produkte für uns, für die Konsumenten. Und das Meta hat einfach grundsätzlich zu viel Macht. Und es geht jetzt sogar auch ein bisschen darum, dass sie sagen, mit dem haben sie ja zu viel Macht, um eben Inhalt zu zensieren. Und das ist auch so etwas, was natürlich so der Trump-Bubble ein bisschen missfällt und man spekuliert auch, das ist auch einer der Gründe, warum das Verfahren überhaupt noch weitergezogen wird, weil es halt so in die Free Speech-Geschichte hineinspielt. So, jetzt gibt es aber zwei grosse Schwierigkeiten bei dieser Klage. Und eben das eine ist, dass die gleiche Behörde die Übernahmen abgesegnet hat. Und das zweite ist, dass es heute, Stand jetzt, halt sehr schwierig ist, zum Meta das Monopol vorwerfen. Weil jetzt haben wir halt nicht mehr 2016 und heute gibt es TikTok und X und YouTube mit Shorts, ist auch so ein bisschen in dem Game drin. Und jetzt hängt es halt mega von der Definition ab, okay, wo haben sie ein Monopol? Was definierst du als Markt? Und die FTC hat jetzt halt einfach, zum ihren Case zu machen, hat sie sich eine sehr spezifische Definition von dem Markt überlegt. Und zwar nennt sie das persönliche soziale Netzwerk. Und das ist das, wo du mit Friends und Family so in Verbindung sollst bleiben. Das ist halt dann wirklich nur auf Facebook und Insta und Es gibt noch mehr. Also die Marktdefinition ist dann, okay, es gibt Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat. Das ist noch etwas Externes. Und dann gibt es noch Mili. Hast du mal irgendwas von Mili gehört?
Nein.
Sehr ratlose Gesichter.
Aber ich bin auch alt.
Hat mir auch nichts gesagt. Das ist so irgendein Facebook, nicht ein Klon, also eine Alternative, und niemand braucht es. Und es ist, glaube ich, recht schlecht. Also, das ist wirklich so ein Alibi.
Einfach noch etwas drin packt,
ja, dass genau, es nach dem Markt aussieht. Ja, ja, genau, dass es nach dem Markt aussieht. So, und jetzt die Definition ist halt so ein bisschen an den Haaren herbeizogen, dass sie natürlich sehr, sehr einfach ist, um die zu bestreiten. Und das macht Meta auch. Und ich denke, an dieser Definition könnte halt dann auch der ganze Fall scheitern. Weil, ja, wenn sie wie nicht können sagen, hey, Meta hat ein Monopol in meinem Markt, dann zerkeilt die ganze Klage. Was weniger schwierig zu beweisen ist, eben, ist das andere, dass nämlich Meta die Firma ursprünglich dazumals übernommen hat, um ihr Monopol zu zementieren, weil eben das ist so durch E-Mails völlig klar dokumentiert, dass also es gibt wirklich konkrete E-Mails, wo der Zuckerberg sagt, es sei besser, die anderen zu kaufen, als in den Wettbewerb zu gehen. Und das ist die Definition von einem Monopol. Oder? Klarer kann es eigentlich nicht machen. Und spannend ist auch noch, 2018 hat Meta sogar selber mal in Betracht gezogen, um Instagram abzuspalten, weil sie es gefunden haben, vielleicht ist es alleinstehend wertvoller. Und das ist natürlich, wird von der FTC natürlich jetzt auch so ein bisschen als Argument gebraucht, ja, hey, sogar sie selber haben das mal gesagt, dass es vielleicht besser wäre, wenn man Instagram abspalten würde.
Ist das auch jetzt durch interne Dokumente und so rausgekommen während dem Gerichtsverfahren?
Ich glaube es, ja. Ja, bin ich mir ganz sicher. Ja, also das ist so der Fall und eben, man ist sich so ein bisschen einig. Bei Google, dort weiss man, dort ist es relativ klar, also bei Suche und bei AdTag, dort ist, kannst du wirklich sagen, ja, die haben ein Monopol, also das kannst du jetzt einfach nicht bestreiten. Da ist es aber viel, viel schwieriger und darum haben so die meisten Analysten sind sich auch recht einig, dass der Fall eher schwach ist und wahrscheinlich nicht wird durchkommen. Und es illustriert halt so ein bisschen das Problem von diesen ganzen Kartellrechtsfällen gegen Tech-Firmen. Die Mühle von dieser Justiz, die malen so langsam, dass halt bis dann so ein Fall vor Gericht kommt, hat sich die ganze Welt wieder verändert.
Ja, ja, voll.
Oder dort, wo sie den Fall aufgerollt haben, irgendwo zwischen 2016 und 2020, dort hätte man schon können sagen, dass Meta das Monopol hat, weil dort hat es TikTok noch nicht gegeben.
Ja, voll.
Dort hast du sagen, Social Media ist Meta, haben das Monopol. Und jetzt kommt er halt vor Gericht und jetzt gibt es TikTok und Mark Zuckerberg kann sagen, hey, wo, Monopol wo, oder?
Ja. Und eben, weil sich irgendwie all die Social Apps angleichen und ähnliche Funktionen haben und eben, wo fährt der Markt an, wo hört er auf? Es ist alles so schwammig, es fließt alles ineinander rein irgendwie.
Ja, voll. Und heute ist ja eigentlich alles nur noch Short-Videos.
Genau.
Also, darum bist du eigentlich so weit, dass jede Social-Media-App ist eigentlich genau die gleiche. Und dann kannst du aber auch sagen, es gibt einen Wettbewerb. Es geht mit YouTube-Shorts, TikTok und Insta-Reels. Das ist ja ein Markt, kann man sagen, oder? Ja, aber eben, ich fände ja grundsätzlich von mir aus gesehen, es wäre schon eine gute Idee, wenn man das abspalten würde. Also mehr Wettbewerb ist immer gut. Und ich glaube, es gewinnen auch fast alle, also wir als EU so einen Weg. Die Investoren in der Regel auch, weil so abgespaltete Firmen werden dann nachher in der Summe wertvoller, als wenn du einfach einen grossen Konzern hast, der alles konzentriert, normalerweise. Der Einzige, der halt verliert in so einem Moment, ist halt dann Mark Zuckerberg, der dann nicht mehr so der König auf dem Iron Throne ist und nicht mehr alle sieben Königreiche regieren, oder? Sondern halt nur noch zwei. Ja, also das Verfahren ist jetzt neu am Laufen, das wird sich bis in den Sommer reinziehen und falls jetzt FTC doch gewinnt, so ein bisschen wieder erwarten, dann ist es nachher genau das gleiche wie bei Google, dann gibt es dann später den Remedies-Prozess, um herauszufinden, okay, jetzt haben wir das Monopol, wie tun wir das jetzt, genau.
Was kann man machen?
So, jetzt habe ich viel geredet, viel legales Zeug, wir sind fertig.
Ja. In diesem Fall vielen Dank, Samuel, für die ausführlichen Infos und wir sind gespannt, was da kommt. Was im Star Wars-Universum kommt, das wissen wir bereits. Luca, möchtest du
Das wissen wir. Ja, das, also ich habe.
Also ich weiß noch gar nicht.
Ich weiß auch noch nicht, ja. Außer das
also, mehr, also die Öffentlichkeit weiß es bereits.
Ja.
Ah,
ja,
und wenn ihr es noch nicht wisst, müsst ihr jetzt halt zuhören, weil der Luca erklärt es euch jetzt.
Richtig, richtig. Wir kommen von einem Imperium zum nächsten.
Ja, genau.
Das Wochenende hat in Japan die Star Wars Celebration stattgefunden über, ja, über das Wochenende. Das ist ein bisschen wie so eine Fan. Es hat mal eigentlich. Wie auch schon D23? Es hat als Fan-Convention angefangen, eigentlich als Fan-Gathering, ist über die Jahre hinweg aber immer so gross und immer mehr massiv gewachsen, bis irgendwann mal Disney und Lucasfilm quasi wie selber mitkooperiert haben. Und mittlerweile, man nennt das zwar immer noch Fan-Conventions, aber es hat schon fast öffentlich oder fast schon offiziellen Charakter für Disney und Lucasfilm. Und darum sind das immer wieder spannende Events, wo sie kommen und ihre Neuheiten vorstellen, ein bisschen Sachen ein bisschen sagen, präsentieren, was kommt in den nächsten
Jahren. Das findet immer irgendwo anders statt, oder?
Ja, genau, das findet alle paar Jahre. Und das findet auch nie regelmäßig statt.
Also okay.
Star Wars Celebration ist nicht etwas, was alle Jahre stattfindet, sondern halt, wenn es gerade stattfindet.
Das entscheidet Mickey persönlich.
Das, vielleicht. Ich weiß nicht mal, wer das entscheidet, welches Gremium. Es hat zum Beispiel letztes Jahr hat es sie gegeben, Star Wars Celebration. Nächstes Jahr wird es keine geben, erst 2027 wird es wieder eine geben. Und die findet auch immer wieder an einem neuen Ort statt. Man macht ein bisschen eine Welttour jetzt. Das Mal war es in Japan gewesen. Nächstes Mal, glaube ich, wird es wieder in Amerika sein, zum 50-jährigen Jubiläum von Star Wars
selber. Holy shit, 50-jähriges Jubiläum.
Ja, wir werden
wow.
Ich weiss noch, das 40-jährige Jubiläum, erinnere ich mich noch. Und dann in zwei Jahren ist schon das 50-jährige. Scheiße, wir werden alt.
Ich hätte das Gleiche sagen, ich fühle mich so alt.
Mit der Opa, Freunde. Zumindest in viel seiner Abwesenheit.
So, was hat Star Wars, aber was hat Disney jetzt genau vorgestellt? Wir haben ganz viele kleinere Sachen, ein paar grosse Sachen, zum Beispiel, es gibt einen neu angekündeten Star Wars Film, Star Wars Starfighter, soll eine eigenständige Geschichte erzählen, die etwa 5 Jahre nach Episode 9 spielt, nach Rise of the Skywalker. Zum Plot selber ist aber sonst nicht viel bekannt. Wir wissen einfach nur, der Ryan Gosling übernimmt die Hauptrolle. Er wird einen X-Wing-Pilot spielen. Und inszeniert wird der Film von Sean Leary. Der hat zuletzt Deadpool and Wolverine gemacht für Disney. Er hat auch schon mit dem, nicht mit dem Ryan Gosling, sondern mit dem Ryan Reynolds zusammen, wie hat der jetzt schon wieder geheißen? Jetzt ist mir gerade entfallen, der auch so ein lustiger Film. Ah, egal, der ist jedenfalls auch kein Unbekannter. Der Jean-Louis, der hat jetzt schon ein paar coole Filme gemacht und der wird jetzt auch Starfighter machen. Der Film soll am 27. Mai 2027 ins Kino kommen. Ein Jahr vorher wird Mandalorian and Grogu kommen. Das ist ein Film, der schon angekündigt wurde, wo man schon weiss. Man hat jetzt an der Star Wars Celebration einfach noch ein bisschen mehr Footage gezeigt, sogar einen Trailer. Leider ist der Trailer aber nicht öffentlich gezeigt worden. Wir müssen uns immer noch gedulden, bis wir endlich mal offizielle Bilder sehen. Wenn du auf YouTube gehst, go googlen oder go schauen. Es gibt schon geleaktes Material, aber es ist natürlich noch nicht offiziell. Dort, um den Film ein bisschen darüber reden und vorstellen, ist der Regisseur Jon Favreau und Co-Autor vom Film Dave Filoni, die haben dort ein bisschen darüber geschwätzt. Der Pedro Pascal, der Hauptdarsteller, ist auch wieder da gewesen. Der hat ein Bild von sich gepostet im Mandalorian-Kostüm und das ist ein bisschen eine grosse Sache gewesen, weil man weiß ja, oder vielleicht wissen es auch viele nicht, aber es ist Tatsache, dass bei der dritten Staffel von The Mandalorian hat der Pedro Pascal tatsächlich, der spielt ja eigentlich seit der ersten Staffel The Mandalorian, er hat aber in Staffel 3 keine einzige Szene gedreht, sondern das sind immer Doubles gewesen, unter dem Kostüm. Er hat einfach nur die Stimme gemacht.
Ah, was? Was wirklich? Ah, sicher nicht.
Er war so derart beschäftigt gewesen mit 100 anderen Projekten, dass er schlichtweg keine Zeit hatte.
Aber in den ersten 2 Staffeln hat er noch selber, ist er selber im Kostüm gewesen, oder wie?
Genau, also natürlich auch dort schon teilt, Screentime teilt mit Stuntman, wo gewisse Sachen übernehmen die, aber er ist eigentlich grundsätzlich bei den meisten Szenen schon unter dem Kostüm gewesen. Bei der dritten Staffel hingegen hat er schlichtweg
keine Zeit. So lustig.
Und man hat dann ja, das ist ja eigentlich auch der Punkt von Mandalorian, dass sie ihre Maske nie abziehen.
Ja, das stimmt.
Seine Kasten von Mandalorianer zieht die Maske nie ab und darum hat man das natürlich perfekt können brauchen. Da man nie ihn unter der Maske gesehen hat, hat man einfach jemand anders so darunter gesteckt. Das Bild aber zeigt, und auch für den Film hat man zeigen, hey, Pedro Pascal kommt das mal wirklich wieder zurück. Und man wird vielleicht sogar auch im Film sein Gesicht sehen, wenn auch nicht allzu oft, weil das bleibt sich natürlich, wie es ist. Für mich eine andere sehr, sehr spannende Ankündigung war die dritte Staffel von Star Wars Visions. Ich weiss nicht, sagt euch das etwas? Habt ihr das schon mal mitbekommen, was das ist?
Nein.
Ich habe schon längst abgehängt.
Ja, ja, ja.
Also, ist, nicht bei dir, aber bei Star Wars.
Ja, ja, ja. Star Wars Visions ist so, hat als experimentelles Projekt angefangen vor ein paar Jahren. Das ist, man hat gesagt, in Japan hat man viele traditionelle Anime-Studios, darunter auch ein paar recht bekannte, also so Production IG zum Beispiel, wo auch bei Ghost in the Shell oder Attack on Titan mitgeschafft hat, hat man gesagt, macht Kurzfilm, wo im Star Wars-Universum könnte stattfinden, aber ihr habt so viele kreative Freiheiten, wie ihr wollt. Es ist nicht Kanon. Und die Animationsstudios, die haben das dann natürlich auch mega aufgenommen. Also man sieht Sachen dort, wo wirklich teilweise wenig mit Star Wars, also wirklich so, wie sagen wir denn, so, die, wenn sich Menschen in Maschinen, rein, weißt du, so wie Power Ranger, wo plötzlich so Roboter steuern und so Zeugs. Plötzlich hat man so Sachen gesehen. Mit Star Wars aber, mit die gegen Star Destroyer und so. Also wirklich höchst experimentell und auch vom Stil shit. Her, ja, wirklich geil. Also wenn ihr das noch nie gesehen habt, unbedingt mal dem eine Chance geben. Es sind immer so Kurzgeschichten, es ist eine Anthology, also immer, es sind 6-7 Kurzfilme. Jeder erzählt eine eigenständige Geschichte und es ist auch immer stilistisch ganz komplett etwas anderes als der nächste. Und das ist mega
so spannend. Ein bisschen wie Animatrix.
Ja, genau.
Hat es auch mal gegeben, oder? So eine, das war so alles japanische Studios, die das umgesetzt haben und einfach so Kurzfilme im Matrix-Universum gemacht haben. Das habe ich auch sehr geil gefunden.
Eins zu eins das. Genau das war der Gedanke.
Ja.
Das hat man jetzt schon 2 Staffeln gemacht und das kommt jetzt, da hat man jetzt eine 3. Staffel angekündigt und man hat in der 3. Staffel wird man jetzt auch zum ersten Mal ähnlich ein bisschen wie jetzt kürzlich bei Black Mirror, Episoden aus der ersten Staffel fortsetzen. Ah. Also das gibt, die heisst The Ninth Jedi, der 9. Jedi, ist eine von der beliebtesten Folgen in der ersten Staffel gewesen, und die bekommt jetzt eine offizielle Fortsetzung in der 3. Staffel. Spannendes Projekt, unbedingt mal reinschauen, auch wenn ihr gerade, vielleicht besonders, wenn ihr mit Star Wars schon lange abgehängt habt und das Gefühl habt, von dem, da ist eh alles nur noch maschinell und es ist nun nicht mehr Kreatives dabei, und nicht mehr innovativ. Star Wars Visions ist wirklich das Gegenteil von dem. Ist eine super geile Sache. Was auch noch angekündigt wurde, ist, zu der Freude von den Fans, ist, dass der Darth Maul, der Bösewicht von Episode 1, das ist der mit den Hörnern und dem Doppellichtschwert, dem Double Lightsaber, der bekommt jetzt da auch seine eigene Animationsserie, die heißt Maul Shadowlord. Spielt nach den Ereignissen von The Clone Wars. Und für die, die The Clone Wars nicht gesehen haben oder die keinen Animationsfilm gesehen haben und nur den Film und sich denken, hä, aber der Maul ist doch gestorben im Episode 1. Der Obi-Wan hat ihn doch aufgespießt, also beziehungsweise hat ihn in 2 Hälften geschnitten. Ja, ihr habt The Clone Wars nicht gesehen. Er lebt immer noch.
Somehow Maul returned.
Somehow Maul returned. Ist in der Star Wars Lore eine riesige Figur mittlerweile geworden. Also der hat quasi wie so sein eigenes Verbrechersyndikat aufgebaut im Hintergrund und hat lang noch seine Fäden oder seine Finger im Hintergrund gehabt und Fäden gezogen von der Galaxis. Und die Geschichte ist immer ein bisschen so nebenbei bei Clone Wars und bei der Animationsserie Rebels mitverzählt worden. Und jetzt bekommt er endlich seine eigene Serie und das ist für einen Fanliebling wieder mal ist das natürlich eine super Sache. Produktion hat erst gerade angefangen. Der Animationsstil soll ganz ein anderer sein als das, was wir bis jetzt von Clone Wars und Rebels kennt haben. Und die Serie kommt darum aber auch erst 2026 auf Disney Plus. Dann hat man bei Ahsoka noch ein paar Updates bekommen. Man hat keine wirklichen Bilder gezeigt, sondern man hat einfach gesagt, ja, Dreharbeiten zu Ahsoka, Staffel 2, fangen an. In dem Moment, wo der Dave Filoni Tschüss sagt auf der Bühne und heimfliegt, wird er sofort aufs Set fliegen und mit dem Dreh anfangen. Die wichtigste News, die dort war, dass der Ray Stevenson, der eine wichtige Figur gespielt hat in der ersten Staffel, ersetzt wird durch den Rory McCann. Der Ray Stevenson, der ist ja kurz vor der Premiere von Ahsoka Staffel 1 gestorben, leider. Unerwartet. Das ist, ich weiß nicht mal, irgendein Herzinfarkt oder so etwas. Und seine Figur ist halt doch sehr wichtig gewesen und es ist lange in den Sternen gestanden, wie wird man jetzt mit dieser Figur weiterverfahren? Wird man sie einfach streichen aus der Serie, wird man sie neu besetzen. Man hat sich entschieden, man tut sie neu besetzen. Der Rory McCann ist der, der da einspringt. Und er hat bei Game of Thrones The Hound gespielt. Also der mit dem verbrannten Gesicht. Und der hat, die haben beide halt so eine ähnliche grosse physische Statur. Das ist so für mich das Wichtigste aus dem Film- und Serienbereich, der da angekündigt wurde. Dann hat man noch im Game-Bereich ein paar Sachen angekündigt. Ein neues, und jetzt muss ich schnell spicken im Chat, weil ich nicht weiß, wie man dem sagt. Ein rundenbasiertes Strategiespiel wie XCOM, eigentlich genau wie XCOM.
Jetzt ist wirklich, also der Trailer sieht genauso aus wie XCOM. Für alle, die das mal gespielt haben, kann man sich eigentlich genau gut vorstellen, wie sich das spielt. Und das habe ich geliebt, dazu mal. Darum ist tatsächlich vielleicht auch ein Star Wars-Spiel, das ich wieder mal würde reinschauen. Ja.
Also und für alle, die XCOM nicht gespielt haben?
Für alle, die XCOM nicht gespielt haben, es ist, du kommandierst eine Gruppe von einfach deine so Gruppe von 5 oder 6 Leuten, je nachdem, über ein Schlachtfeld und du kämpfst gegen andere Gegner und es geht darum, deine Truppen möglichst gut zu positionieren, in Deckung zu gehen und aus der Deckung kannst du die anderen abschießen. Und das Frustrierende an dem ist, dass du immer so eine Prozentangabe siehst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der andere treffen aus einer bestimmten Position. Mm. Das ist immer so ein bisschen das Abwägen. Wenn du in Cover gehst, dann kannst du halt schlechter treffen, aber wenn du nicht in Cover bist, dann bist du selber anfällig für Schüsse, aber kannst besser treffen. Und es ist immer so ein Abwägen, wie viel Risiko du eingehst und wie viel du in die Offensive gehst. Und das ist ein sehr cooles Genre. Und das sieht genauso aus wie XCOM. Darum freue ich mich sehr drauf.
Und es ist rundenbasiert. Also ich kann mir dann eine halbe Stunde lang überlegen, ob ich jetzt lieber in Deckung gehe oder nicht.
Genau, du kannst alles so langsam oder schnell machen, wie du willst.
Okay. Super, genau. Und das spielt, das Game selber spielt zu der Zeit der Klonkriege. Du selber spielst einen ehemaligen Offizier, der Hawks, der ist die Hauptfigur, der ist eine neue Figur, die hat es vorher noch nicht gegeben. Und du führst halt einen kleinen Trupp aus Söldnern an, die sogenannte Zero Company, darum heisst das Spiel Star Wars Zero Company. Und die setzt sich eben aus verschiedenen Spezies und Klassen zusammen, also Jedi, Klonkrieger und so weiter. Und so hast du da die verschiedenen Spezialitäten, die du musst kommandieren als Offizier. Das Spiel kommt 2026 raus. Genau das Datum als das, genaueres als das haben wir nicht. Das wird für PC, PlayStation 5 und Xbox rauskommen.
Stellt sich nur die Frage, ob vor oder nach GTA 6.
Ja, das ist jetzt sehr viel. Eigentlich müssen wir so das Zeitalter nicht 2026 genau. Nach Christus, sondern 3 Jahre vor GTA 6. Neue 2 Jahre bevor GTA 6.
Ja, alle Publisher dieses Jahr haben einfach ja. Schiss vor GTA 6. Darum sagt man wahrscheinlich auch, hey, gut, das tun wir einfach mal auf 2026, dann sind wir noch flexibel. Weil, musst du dir vorstellen, wenn GTA 6 rauskommt, das wird der grösste Launch von einem Medienprodukt von allen Zeiten werden. Ja. Und alles, was irgendwie im Umkreis ist von diesem Launch, wird einfach hoffnungslos untergehen. Und Rockstar bzw. Take-Two will einfach nicht verraten, wenn es rauskommt und sich nicht lustig, dass es so ein bisschen Spannung erhalten bleibt. Aber alle anderen Publisher, die haben ein riesen Problem für dieses Jahr. Weil ja, wenn wollen wir es datieren? Und du kannst es natürlich nicht verschieben, weil du siehst schwach aus, wenn du es verschiebst, weil GTA zur gleichen Zeit rauskommt.
Rockstar hat einfach ein Gottkomplex.
Ja.
Darum lieber 2026 einfach sagen, dann bist du safe.
2026 nach GTA 6, aber wann genau das wird sein?
Samuel, ist dir bewusst, dass, wo GTA 5 rausgekommen ist, haben wir unsere Bachelorarbeit geschrieben?
Nein, das ist nicht wahr.
Das ist wahr. Es war in diesem Sommer, gewesen, was vielleicht auch erklärt, warum ich sie 2 Monate geschrieben
habe. Oh, okay, ich fühle mich schon wieder alt. Mach ja, weiter.
Eine andere Ankündigung, die für mich mega cool ist, ist Star Wars Outlaws. Das Ubisoft RPG im Star Wars Universum, wo letztes Sommer oder so ist rausgekommen, nicht sehr gut bei den Leuten angekommen ist. Zu Recht, das Game ist wirklich auch unfertig rausgekommen, hat nicht viel Spass gemacht. Ich habe es damals auch ein paar Stunden gespielt, habe mich gefreut. Für mich ist es prädestiniert sind, zum Game of the Year werden. Mehrmals auch da im Podcast als potenzieller Game of the Year-Kandidat angekündigt. Ist es leider überhaupt nicht geworden. Ich habe dann auch noch wieder Pause gemacht. Für die, die es noch nicht gespielt haben, letzten Dezember ist ein riesengroßer Patch rausgekommen, wo das Game fertig gemacht hat, wo es alle Ungereimtheiten rausgemerzt hat. Und seitdem ist das Spiel wirklich auch absolut, es macht so viel Spass. Ich habe es dort in meiner Ferien innerhalb von einer Woche durchgespielt. Und wer es immer noch nicht gespielt hat, für den ist der 15. Mai 2025 ein wichtiges Datum, weil dann wird das zweite Story-DLC rauskommen, wo A Pirate's Fortune heisst. Eben ist ein Storypack und dort schliessen sich Kay Vess und der nächste, die zwei Hauptfiguren aus dem Game, mit dem legendären Pirat Hondo Ohnaka zusammen. Der Hondo Ohnaka ist keine Figur aus dem Film, sondern auch wieder eine aus Clone Wars und Rebels. Und ja, das ist ein bisschen so, ich sag mal salopp gesagt, ist ein bisschen so eine Johnny Depp, Jack Sparrow-Figur im Star Wars-Universum. Und natürlich geht es auch darum, dass man sich ihm auf einer Schatzjagd in der Galaxis weit, weit entfernt anschließt. Und ja, ich freue mich mega auf das, weil ich finde Hondo Ohnaka eh schon eine coole Figur. Aber für die, die ihn noch nicht kennengelernt haben, die werden ihn spätestens dann kennenlernen. Ja, gute Chance, um wieder zurückzukommen.
Und es gibt auch noch eine Switch 2-Version, die angekündigt wurde. Und was ich sehr spannend finde.
Stimmt.
Die am 4. September rauskommt, weil Star Wars Outlaws ist bekannt dafür, dass es auf mobilen Geräten wie Steam Deck und ROG Ally, dass es absolut beschissen läuft. und die kurzen Ausschnitte, die man sieht auf der Switch 2, die sehen auch nicht unbedingt besser aus. Darum ich habe ein Angst, wie die Version wird aussehen. So ein bisschen die kurzen Ausschnitte, die sie gezeigt haben, sind mit 25 bis 30 Frames pro Sekunde gelaufen. Und es hat so mäßig ausgesehen. Aber sie haben noch ein bisschen Zeit zum Optimieren bis im September. Mal schauen.
Stimmt.
Genau. Ob das fertig released wird auf der Switch 2 oder ob man noch 3 Monate muss warten für einen Patch, damit es läuft.
Hey, ja, hey, wir harren der Dinge, die da kommen und wir bleiben zumindest nicht beim Thema Star Wars, aber beim Thema Bildschirm. Wir gehen nämlich in Big Screen. Play the five tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, Andor. Eine Rebellion im Herzen der Marke hast du titelt, Luca.
Ja. Ja, und damit wieder zurück in Star Wars.
Also eigentlich bleiben wir schon im Thema Star Wars. Eigentlich bleiben wir schon im Thema
Star Wars. Genau, Rebellion im Herzen von der Marke habe ich titelt. Wer hätte das damals gedacht? Andor Season 2 ist die Fortsetzung von einer Serie, die eigentlich ein Spin-off von einem Spin-off von dem Film ist. 2016 ist nämlich Rogue One ins Kino gekommen und damals hätte da niemand gedacht, dass das eigentlich etwas ist, wonach man gefragt hat. In dem Film ist es darum gegangen, wie sind die ominösen Pläne vom Todesstern in die Hand von der Rebellion gelangt. Und es hat nur, es ist, glaube ich, der erste Star Wars-Film gewesen, wo außerhalb von der klassischen Saga, Skywalker-Saga, gespielt hat und auch keine Charaktere aus der Legacy hatte, also eben aus diesen Star Wars. Es war eigentlich alles neue Charaktere gewesen und niemand hat gewusst, dass man das eigentlich will. Und dann ist der Film ins Kino gekommen und dann haben alle gewusst, das wollen wir. Und was soll ich sagen, eben auch Andor, wo das dann angekündigt wurde, es ist 2018, 2019 umeinander, The Mandalorian ist angekündigt worden. Alle haben gesagt, ja, okay, das ist nachher eine geile Serie, so für Disney Plus, die erste Star Wars Serie. Und die zweite Serie soll Andor werden, eine Serie über einen Nebencharakter aus dem Spin-off. Und alle dort so, hä? Wie Andor? Also, das ist okay. Und auch dort ist rausgekommen, shit, Andor ist etwas, was man unbedingt will in dem Star Wars-Universum. Vor allem jetzt mit Staffel 2. Sie fühlt sich noch erwachsener an, noch politischer. Sie ist definitiv das mutigste Kapitel, wo Star Wars jemals geschrieben hat. Es ist nicht Fanservice, es ist kein Lichtschwertpalett, es ist nicht Schwarz-Weiß-Denken, sondern wirklich ein politisches Drama mit ganz, ganz viel psychologischer Tiefe auch und eine Serie, die sehr viel mehr nach Kino schreit als alles, was im Moment gerade im Kino läuft. Minecraft zum Beispiel. die zweite Staffel, wie gesagt, die läuft auf Disney Plus und es wird auch die letzte Staffel sein. Das hat man auch schon vorher gewusst. 12 Folgen gibt es insgesamt und erzählt werden es in 4 Mini-Trilogien, so à la 4 Story-Arcs. zwischen jeder von diesen Mini-Trilogien spielt ist jeweils ein Jahr Unterschied. So wird quasi die Lücke zwischen dem Ende von der ersten Staffel und dem Anfang von Rogue One geschlossen. Also genau dem Moment, wo die Rebellion dann wirklich geboren wird.
Das ist eine geile Idee. Das ist eine super geile Idee. So ein bisschen abgeschlossene Story-Arcs hast und dann ein Jahr später und zack. Und das wird dann auch wöchentlich so veröffentlicht drauf.
Genau, das ist der Punkt, oder? Und das ist es auch da wieder. Also, man hat so viele brillante Ideen und endlich mal eine gescheite Release-Strategie. Man sagt, okay, wir wollen nicht wie Netflix alles aufs Mal, aber wir wollen auch nicht, dass ihr immer nur einen Teil von so einer Arc habt, sondern wir geben euch immer gerade die ganze Arc vollständig, 3 Folgen. Und dann ist eine Woche Pause und dann kommen die nächsten 3 Folgen. Und das Coole, das Clever daran ist eben die Mini-Trilogie. Es sind eigentlich immer 3 Folgen, aber es fühlt sich immer an wie ein Film.
Ja.
Und das ist auch wirklich, die Dramaturgie ist genauso. Es fängt immer an, die erste Folge ist immer so ein bisschen so Low-Cooking, Low-Pacing. Es brodelt ein bisschen, es spannt sich an. Dann in der zweiten Folge wird es ein bisschen, es kommt langsam mehr. Jetzt wird es langsam, spitzt sich das Zeug zu. Und in der dritten Folge ist dann einmal immer alles am Überkochen und am wirklich die Spannung kaum aushaltbar. Und das ist wirklich einfach geiles Pacing, oder? Und dann hast du wirklich das Gefühl, ich schaue eigentlich nicht 3 Folgen, sondern ich schaue einen Film. Und das ist einfach ein wahnsinnig geiler Spannungsbogen. Und kaum ist es vorbei, fängt es wieder nachher von vorne an mit dem neuen Spannungsbogen. Und das wird jetzt einfach die nächsten 4 Wochen sein. Also ihr habt jetzt einfach die nächsten 4 Wochen grandiose Star Wars auf Disney+. Plus. Wir leben wahnsinnige Zeiten da.
Du hast dir alles ein Stück müssen reinziehen jetzt für die Review.
Ich habe mir alles müssen reinstellen innerhalb von einer Woche. 12 Folgen an 1 Stunde je Folge, etwa. Also wirklich so zwischen 45 und 60 Minuten pro Folge. Das ist viel. Aber andererseits, es war auch ein Genuss gewesen. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin sowas von begeistert. Es ist, glaube ich, auch auf Metacritic im Moment die am best bewertetste Staffel vom ganzen Jahr. Also Staffel meine ich, es gibt ja auch nicht Gesamtserie, sondern wirklich die Staffeln, die dieses Jahr alles rausgekommen sind von einer Serie, das ist die am best bewertetste, zu Recht. Und wenn der Mann, wo man das zu verdanken hat, dass Rogue One wirklich so wahnsinnig gut wurde, ist, das ist der Tony Gilroy. Über den muss man unbedingt reden. Der Tony Gilroy ist eigentlich gar nie als Teil eben von Star Wars geplant gewesen. Er ist 2016 dazugeholt worden, weil Lucasfilm vor allem mit dem dritten Akt von dem Rogue One unzufrieden gewesen ist. Dort war der Regisseur oder Gareth Edwards gewesen. Der Gilroy hat dann vor allem den dritten Akt komplett umgeschrieben, hat massive Reshoots übernommen, hat dort auch Regie übernommen, hat ganze Passagen neu gedreht, die berühmte Darth Vader-Szene in Rogue One in dem dunklen Korridor mit den Rebellen, wo er durchmetzelt, das sei auch auf sein Konto gegangen. Und der Gilroy hat darum irgendwie einen komischen Einstieg in das Star Wars-Universum gehabt, aber er hat dann die Idee gehabt, warum machen wir nicht auch noch eine Serie aus einer von diesen Figuren, die eigentlich in diesem Film nur eine Nebenfigur ist, eine wichtige Nebenfigur, aber eine Nebenfigur. Und der Gilroy, der kommt auch aus einer Autorenfamilie, ich glaube, sein Vater oder so, hat mal einen Pulitzer-Preis gewonnen und das merkt man auch einfach in dieser Serie. Die Dialoge sind fantastisch geschrieben, die Figuren sind so gut. Du hast Star Wars, wo sich anfühlt, als ob es eine HBO-Serie ist. Und das ist nicht übertrieben, wirklich nicht. Nochmal, schaut euch die Kritiker. Nicht nur ich als Fan bin da am Fanboyen, sondern man kann wirklich die Kritiker auf Rotten Tomatoes und Metacritic sind alle da und sagen, woher kommt die Serie? Wie ist das möglich, dass so etwas unter dem Disney-Dach läuft, wo man eben, darum habe ich geschrieben, die Rebellion im Herzen von der Marke, wo Star Wars mittlerweile so eine Kommerzmaschinerie wurde ist und Andor ist wie so die Antithese zu all dem. Es ist gut geschrieben, gut gespielt, es ist auch extrem aufwendig produziert. Es sieht aus, als ob es im Kino müsste laufen, weil sie drehen vor grosse Sets, sie bauen riesige Sets. Ich weiß nicht, ob ihr eben Mandalorian oder so habt, vielleicht nicht gesehen. Man merkt, dort wird oft einmal im Studio gedreht, im sogenannten Volume. Man hat zwar Sets, die grossartig aussehen, aber man kann sich dort nicht bewegen, weil es findet eigentlich alles vor einem LED-Screen statt, wo im Hintergrund, hast du das Gefühl, das ist eine riesige Welt, aber sie können sich immer nur im Vordergrund ein bisschen wie in so einer Mini-Halle bewegen. Und bei Andor hast du wirklich einfach baut die riesengroße Sets und Figuren können sich durch Korridore und Stockwerke und alle möglichen bewegen und dadurch fühlt es sich einfach automatisch viel grösser an als eine Serie. Und ja, ich könnte noch ewig über diese Serie abschwärmen, es ist wirklich es ist für mich auch die zweite Staffel nach der ersten Staffel, habe ich gemeint, besser geht es nicht mehr. Die zweite Staffel hat mich nochmal eines Besseren belehrt, es mündet direkt in Rogue One. Sobald du die zweite Staffel siehst, hast du das Gefühl, jetzt muss ich eine Rogue One gehen.
Kannst du genau hängen? Ja, das ist so das letzte, der letzte Arc, sozusagen, wo
genau.
Du kannst dran hängen.
Völlig, völlig. Was vielleicht auch ein bisschen komisch wirken für die einen, du hast das Gefühl, Rogue One hat wie keinen richtigen Schluss, weil Rogue One ist eigentlich der Schluss von Endor. Oder so kann man das sich irgendwie ein bisschen vorstellen. Ja, ja, aber ja. Es ist wirklich beste sicher für mich von diesem Jahr bis jetzt. Ich habe 5 von 5 Sternen gegeben. Also, und das Jahr wird wirklich, also das Jahr hat es schon so viele grossartige Serien gegeben, das wird hart.
Ich freue mich darauf, das ist wirklich etwas vom wenigen, was ich mich im Star Wars-Universum noch darauf freue, weil die erste Staffel wirklich grandios war.
Ja, die zweite ist einfach nochmal besser. Sprich.
Sehr schön.
Das ist krass.
Und fast noch, als müsste ich mich das auch geben. Ich muss sagen, dass nach dem Verkauf vom, also ich habe jetzt nicht einfach so als Prinzipienritter aufgehört, dem ganzen Content zu folgen nach dem Verkauf vom Franchise. Aber ich habe zeitweise gefunden, ja, Disney squeezed schon den letzten verdammten Rappen aus dem Franchise raus. Man muss sagen, auch aus meiner Sicht sehr viel Garbage, aber auch ein paar gute Sachen. Und jetzt, okay.
Ja, also Andor ist wirklich das, also wirklich einfach hochqualitativ HBO im Star Wars-Universum.
Und geil hört es auf nach das der zweiten Staffel. Also weißt du, es nicht so.
Ja,
so. Genau.
Es ist auch mal gut.
Es wird nicht gemulchen. Es kann nicht gemulchen, weil man spürt wirklich von Anfang an, die Serie ist so strukturiert und so geplant worden. Und man hat gesagt, es gibt 2 Staffeln, nicht mehr, nicht weniger. Und genau so bleibt es. Und das ist
stark.
Super.
Cool. Gut, also das ist mal eine Ansage. Und mit dem wechseln wir jetzt in die Spielecke, was ich schwör's nicht um Star Wars geht.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Okay, Kidding, erzähl zum Neuen. Nein, Quatsch.
Star Wars Outlaws habe ich gespielt.
ich habe noch Jedi Knight 3, ich glaube, das letzte Star Wars Spiel, wo ich zockt habe, mit dem Laserschwertkampf. Nein, es geht um ein remastered Klassiker, nämlich Elder Scrolls 4.
Oblivion, 4, genau.
Ist es gewesen, gell?
Ja. Genau, Bethesda hat am Dienstag haben sie den Remaster vorgestellt von The Elder Scrolls 4 Oblivion und sie haben ihn nicht nur vorgestellt, sondern auch veröffentlicht nach dem Livestream. Das finde ich immer mega geil, wenn es so einen Shadow Drop gibt, weil sie sagen, hey, look, das ist unser Game und ihr könnt es ab jetzt spielen. Das ist immer so ein riesiger Hype-Moment, das finde ich immer super. Und zudem muss man sagen, man hat in den vergangenen Wochen und Monaten hat es schon mega viel Gerüchte gegeben um das, dass Bethesda da an einem Remake oder Remaster oder was auch immer arbeitet. Es sind sogar Screenshots geleakt letzte Woche und man hat gewusst, irgendwann kommt irgendetwas, wahrscheinlich diese Woche eben, und am Dienstag ist es dann her so weit gewesen. Und genau, Oblivion, für die es nicht kennen, wirklich einer von der Rollenspielklassiker von Bethesda, 2006 ursprünglich erschienen, also fast vor 20 Jahren. 2006 ist 20 Jahre her, fast. Krass.
Das ist jetzt das Thema.
Ja,
durchzieht.
ursprünglich
erschienen
für PC und Xbox 360, dann auch für PS3 und mittlerweile wahrscheinlich auf allen Plattformen, die sie gegeben haben. Aber genau jetzt ist das Game komplett überarbeitet worden. Hat es damals jemand von euch gespielt, das originale Oblivion 2006?
Ja, tatsächlich.
Ja.
Ich auch, aber nicht mega intensiv.
Ja. Doch, was habt ihr noch so für Erinnerungen dran, die es gespielt haben?
Ich vor allem irgendwie das Erste, dass die Stadt mit dem riesigen Turm in der Mitte.
Ja.
Das ist mir irgendwie mega geblieben.
Ich weiß nicht mehr, irgendwie ist ein Dieb gewesen, aber irgendein Rogue-Charakter habe ich, glaube gespielt dort.
So einer, der umsneakt und Leute aus dem Hinterhalt
an. Ja, ja, genau. Und irgendwie mit ganz viel Dexterity und so. Und halt. Ja, ja, also ich habe noch gute Erinnerungen daran. Aber ich weiß nicht, du wirst mir jetzt gerade sagen, ob das heute auch noch standhaltet.
Ja, genau. Weil Bethesda hat gesagt im Livestream, hey, es ist grundsätzlich immer noch das gleiche Spiel wie 2006. Also wir haben jetzt nicht irgendwie komplett das Rad neu erfunden, sondern man muss sich das so vorstellen, das Grundgerüst, das Skelett ist immer noch genau gleich. Alles drumherum ist einfach komplett erneuert worden. Also das Spiel ist in Unreal Engine 5 neu gemacht worden und es ist quasi jedes Asset, das es in diesem Spiel gibt, ist neu erschaffen worden. Also alles, was du dort drin siehst, jedes Objekt, jedes Charaktermodell ist von Grund auf neu gemacht worden. Aber die Skelett-Game-Logik und wie sich das Spiel anfühlt, ist immer noch genau gleich.
Also es ist ein Remaster und kein Remake.
Genau, darüber lässt sich ein bisschen streiten, genau, wo ist die Grenze zwischen Remaster und Remake. Ich finde, das ist jetzt so ein Beispiel, wo irgendwo zwischendrin ist, weil es ist ein Remake im Sinne von, es ist alles komplett neu erstellt worden, äußerlich, aber es ist ein Remaster, weil das Grundgerüst immer noch genau gleich ist. Am Gameplay ist teilweise auch ein bisschen geschraubt worden. Es hat zum Beispiel ein neues Physiksystem. Das heisst, wenn du Gegner angreifst mit der Axt, reagieren sie halt auf die Schläge und spickt sie so weg, oder? Weil es halt ihr Körper die Physik und die Schläge gut wiedergeben können. Es hat neue Menüoptionen, die so ein bisschen die Menüführung erleichtern sollen. Und so weiter und so fort. Aber eben grundsätzlich ist es immer noch genau das gleiche Spiel, wie man das von 2006 kennt. Und ich habe das damals selber nie gespielt. Ich habe Oblivion ja nicht tatsächlich immer nur zugeschaut, wie es Kollegen spielen. aber das ist so ein Spiel, das sich irgendwie so in popkulturellen Dings verankert hat und so in Meme-Kultur auch, dass ich das Gefühl habe, dass ich es schon mal gespielt habe, wo einfach so viele Locations und Charaktere und Zitate daraus kennst, einfach irgendwie aus diversen YouTube-Videos und Memes. Darum fühlt es sich irgendwie gleich so nostalgisch an. Aber ich habe erst mit Fallout 3 angefangen, so ein bisschen in die Bethesda-Welt einzusteigen. Das ist ein Jahr später erschienen und dann bin ich komplett versunken in diesen Bethesda-Spielen, aber Oblivion selber habe ich eben nie gespielt. Genau, darum habe ich vielleicht so ein bisschen andere Perspektive auf das. Die Leute online, die das 2006 gesuchtet haben, die finden das alle super, weil es ist halt schon auch irgendwie so absurd, oder nochmal in die gleiche Welt einzutauchen, aber es sieht alles irgendwie anders aus. Die Beleuchtung ist komplett anders, das ist mir sofort aufgefallen. Das sieht huere schön aus, da haben sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ihr müsst euch vorstellen, 2006, oder? Die Beleuchtung, die dann auf diesem System war, die war recht rudimentär gewesen. Und jetzt ist halt wirklich ein wunderschönes Echtzeitbeleuchtungssystem mit dynamischen Tag- und Nachtwechsel, dynamischen Schatten. Und das ist mir aufgefallen in einem Dungeon. Dort ist es am geilsten, wenn du so mit einer Fackel unterwegs bist und so siehst, wie die Fackel die dunklen Räume erhellen. Das sieht wirklich sehr, sehr schön und atmosphärisch aus. Ich muss aber auch sagen, mir sind ein paar visuelle Glitches aufgefallen während diesen 4 bis 5 Stunden, die ich bisher gespielt habe. Wo ich doch überrascht bin, dass es die dort drin hat, weil irgendwie, es ist ein Remaster und da würde ich schon erwarten, dass alles irgendwie 100% polished ist, wenn du es veröffentlichst. Es ist zum Beispiel, es hat immer noch Ladezeiten, oder wenn du in eine größere Stadt gehst oder aus einer größeren Stadt rausgehst, dann hat es immer noch kurze Ladezeit. Und in den ersten 5 Sekunden, wenn ich zum Beispiel aus einem Dungeon oder einer Stadt rauskomme, sehe ich so, wie die Welt ladet vor mir. Also es ist so komplett blau und ohne Texturen und er ladet es langsam rein und so. Und das hätte man doch irgendwie besser können lösen können, ein Remaster, wo zum Ziel hätte es alles besser ausgesehen, oder?
Also, da wird noch ein Patch nachher geliefert.
Sicher, das wird noch tausende Patches geben. und man kann auch argumentieren, hey, das gehört jetzt zu einem Bethesda-Spiel, dass es zum Launch nicht so richtig gut funktioniert. Es ist mir auch abgestürzt, random. Ich bin mit dem Ross unterwegs gewesen, und er sagt meine PS5, auf der PS5 habe ich es gespielt. Sagt PS5, sorry, das Spiel ist abgestürzt, wo ist der Fehler, bricht das Ende. Ja, ist gut. Und dann musste ich irgendwie 15 Minuten nachspielen, was recht angeschissen hat. Ich habe ein paar Slowdowns erlebt, vor allem wenn du mit dem Ross unterwegs bist, stottert das Spiel. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist oder auf der Xbox, aber auf der PS5 wirkt es nicht so gut optimiert. Und das habe ich halt auch so wie schade gefunden. Sowohl im Performance-Modus mit 60 Frames pro Sekunde, als auch im Quality-Modus, wo mit 30 Frames pro Sekunde läuft. Das läuft nirgendwo so ganz flüssig. Was halt, remastered, das soll doch gut aussehen und gut funktionieren. Was mich auch gestört hat, es setzt sehr intensiv Screen Space Reflections ein. Seht euch das etwas, was das ist?
Nein, gar nicht. Was?
Screen Space Reflections sind, wenn du zum Beispiel bei einem See durchlaufst, nutzen Games die Spiegelung im See. In neueren Games werden die mit Raytracing dargestellt. Und in älteren Games oder halt die Games, wo das Raytracing nicht implementiert ist, nutzen die Games Screenspace-Informationen, um die Reflektionen darzustellen. Das heisst, du siehst im See siehst nur das gespiegelt, was überhaupt vom See auf deinem Display sichtbar ist. Das heisst, alles, was überhaupt vom Display ist, also von deinem Displayrand, wird drin nicht gespiegelt. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Waffe durchlaufst, mit einem Schwert oder so, tut das Schwert halt die Spiegelung vom Berg, zum Beispiel im Hintergrund, tut es wie durchbrechen.
Aha.
Und darum siehst du im See, das Schwert gespiegelt, obwohl es eigentlich nicht sollte drin gespiegelt sein.
Ja,
und ich finde das hure. Es lenkt mich hure ab, wenn ich so. Und es hat hure viel Seen und so spiegelnde Flächen. Und das hat mich auch hure genervt, irgendwie. Dass man das nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie so eben Unreal Engine 5 oder neueste Technologie, aber nein, das sind so kleine Sachen. Da erwarte ich nicht, dass man noch den extra Schritt weitergeht. So, und sonst, eben, es fühlt sich immer noch an wie ein altes Bethesda-Spiel. Es hat immer noch so typisch komische NPC-Interaktionen, die dazumals revolutionär waren und aus heutiger Sicht so ein bisschen slapstick-mässig wirken. Zum Beispiel in dieser Stadt, Luca, die du vorhin erwähnt hast, gibt es mega viele NPCs, die rumlaufen und ein paar von denen reden miteinander abends. Und da bin ich einfach nebendran gestanden, um zu schauen, was sie so, über was sie reden. Und da hat zum Beispiel einer gesagt, hey, hast du von diesem schrecklichen Angriff auf die Kapelle gehört? Es sind so viele Leute gestorben dort. Und der andere NPC sagt dann, okay, tschüss.
Ah, okay.
Das ist einfach so. Aber ich glaube, das
hat so Leben, Sachen... Aus dem Leben, so Zeug.
So. Genau. Aber so Sachen haben sie ja extra drin gelassen, weil das gehört auch so ein bisschen zum Charme von diesem Spiel. Oder? Das ist so ein bisschen, eben, das erwartet man von einem Oblivion-Spiel, auch wenn es ein Remaster ist, dass es sich auch bezüglich dieser Sachen so ein bisschen nostalgisch und janky anfühlt, wie sich es dann hat angefühlt. Und der Reiz von diesem ganzen Spiel ist ja sowieso, oder es ist ein Rollenspiel, dass du wirklich mega tief kannst reinfuchsen, die Character-Build kannst machen und all die Angriffe und Statistiken wirklich auf deinen Spielstil kannst ausrichten. Und du kannst locker hunderte von Stunden dort drin verlieren. Und ich glaube, für alle, die das dann zumal gespielt haben, wird es super sein. Und wenn man es früher nie gespielt hat, dann sollte man einfach mit der Erwartung daran gehen, dass es kein neues Spiel ist, dass man es von Gameplay-Struktur, von der Inhalt her nicht sollte messen mit modernen Spielen, sondern so ein bisschen wie ein Museumsstück sollte ich anschauen, wo restauriert ist worden und wo man aus einer neuen Perspektive kann sehen kann. Aber das Grundgerüst ist immer noch genau gleich. Spannend ist, dieses Jahr soll auch noch so ein Fan-Made-Remake rauskommen von Oblivion. Das heisst Skyblivion. Eine Mischung zwischen Skyrim und Oblivion. Das ist halt so ein bisschen scheiße für das Team, das dort dran ist. Die sind jahrelang an diesem Remaster gehockt. Das hätte dieses Jahr rausgekommen. Und jetzt kommt Bethesda und sagt, hey, wir haben übrigens auch noch einen Remaster, den lassen wir auch noch raus. Aber eben, das wäre vielleicht auch noch etwas, was man sich dieses Jahr anschauen könnte. Ich glaube, Release ist noch nicht bekannt. Aber eine schöne Geste. Bethesda hat allen Mitgliedern vom Team, von dem Fan-Team von Skyblivion, haben sie gratis Keys geschenkt für den Remaster, dass sie sich das auch anschauen können. Habe ich noch cool gefunden. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Nintendo, der wahrscheinlich alle verklagt hätte.
Ja, voll.
Und all das Geld eingetrieben hätte, was sie je gemacht haben. Und Bethesda sagt sich, hey cool, schön, dass ihr das macht. Hier habt ihr Keys für unser Remaster und wir freuen uns auf euer Remaster. Genau. Werdet ihr es euch holen, Luca und Samuel, wenn ihr es 2006 schon gespielt habt? Oder
hey, ich bin sehr versucht, aber ich...
Ja, ich auch.
Wann habe ich Zeit?
Genau, das ist aber, ein dein Problem.
Aber ich bin wirklich mega versucht. Ich bin echt, also von dem, was ich gesehen habe, von den Trailern, von den Bildern, es sieht uhren schön aus. Und ich hätte richtig Bock, um wieder mal so ein paar Stunden in die Welt einfach abzutauchen und einfach mal wieder ein bisschen weg zu sein. Also ein bisschen Realitätsflucht.
Voll, für das ist super, ja, genau.
Ist es im Game Pass?
Es ist im Game Pass, ja, genau. Ah, okay. Das muss man erwähnen. Es ist im Game Pass, es ist auch auf PS5 und auf Steam ist es auch. Aber genau, wenn man Game Pass hat, kann man das einfach gratis spielen.
Das mache ich vielleicht mal, irgendwie, wenn ich noch einen Monat Game Pass hole.
Schnell ein bisschen reinschnuppern.
Ja, voll, mal so ein paar Stunden.
Ich hole es mir auf Steam Games 2 Stunden und schaue dann, ob es mich wirklich wieder vollpackt. Und dann
also.
Refunden. Genau. Und abgesehen von dem habe ich noch ein anderes Spiel mitgebracht, wo ich unbedingt darüber reden wollte. Promise Mascot Agency. Und da bin ich mir sicher, da hat noch niemand von euch etwas davon gehört, oder?
Nein.
Sehr gut. Und ich nehme an, den meisten von den Zuhörer und Zuhörerinnen wird es genau gleich gehen. Und darum ist es so wichtig, dass ich darüber rede. Das ist mein Spielhighlight von diesem Jahr. Sehr ein unerwartetes Spielhighlight von diesem Jahr. Ich habe es so ein bisschen auf dem Radar gehabt, ich habe ein paar Trailer gesehen, habe es aber dann wieder vergessen. Und dann nach dem Launch bin ich wieder darauf aufmerksam geworden, habe es aber spielen und bin absolut süchtig geworden. Ich habe es zuerst auf der Switch gekauft, wo ich unterwegs war, letztes Wochenende über Ostern. Und nachher, als ich bei Hause kam, habe ich gefunden, fuck, eigentlich würde ich es schon gerne ein bisschen bessere Grafik und besser aufgelöst spielen. Dann habe ich es mir noch für PS5 gekauft und habe die ersten 5 Stunden, die ich schon in die Switch-Version investiert habe, habe ich nochmal auf der PS5 gespielt, was so gut war. Und jetzt bin ich im Moment an dieser Version. Also, Promise Mascot Agency, um was geht's? Eines der weirdesten Spiele, die ich je gespielt habe. Die Prämisse ist die folgende: Du spielst einen Yakuza, der etwas Dummes gemacht hat. Und der Yakuza hat sehr viel Geld verloren für seine Yakuza-Familie. Oh. Und als Bestrafung wird der Yakuza in eine verfluchte Stadt geschickt, wo alle Yakuza, die dort ankommen, die sterben einen langsamen, qualvollen Tod. Oh. Das kann eine Woche gehen, das kann ein Jahr gehen, das kann 5 Jahre gehen, aber alle Yakuza, die dort in die verfluchte Stadt kommen, sterben langsam. Und das ist quasi ein Todesurteil, oder, wo man dem ausgesprochen hat, wegen seiner Dummheit und wegen all dem Geld, das er verloren hat. Aber das ist nicht alles, sondern auch also gleichzeitig in dieser verfluchten Stadt ganz viel Geld verdienen. Und das Ziel ist dann eigentlich, dass mit dem Yakuza, bevor er stirbt, genug Geld verdient, um das wieder gut zu machen, was er gemacht hat, und um das Geld wieder reinzuholen, das er verloren hat. Und das soll er machen mit einer Maskottchenagentur, die es dort gibt. Sie hat eigentlich Maskottli auf Schweizerdeutsch. Maskottchen, Maskottli.
Mhm. Maskottli.
Maskottli. Maskottli. Das ist ein komisches Wort, wenn man es so sagt.
Ja, wenn es oft sagt, ist jedes Wort komisch.
Maskottli, Maskottli. genau, mit einer Maskottli-Agentur, die es dort gibt, soll er eben ganz viel Geld verdienen, bevor er stirbt. Und da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wer war von euch schon mal in Japan gewesen?
Nein.
Noch niemand?
Leider nein. No. Nein.
Okay. In Japan, wie keinem anderen Land auf dieser Welt wahrscheinlich, hat es eine sehr weirde Kultur um die Maskottli. Alles Mögliche dort hat irgendein Maskottli. Also, du musst dir vorstellen, jede größere Region hat irgendein Maskottli. Nein. Jede Stadt hat ein Maskottli. Jedes Unternehmen hat ein Maskottli. Jedes Wahrzeichen hat ein Maskottli. Ich kann mich zum Beispiel an eins erinnern, so einen Aussichtsturm, wo wir sie das letzte Mal gesehen. Das hat so einen Bär mit einem Melonenhut als Maskottli haben. Und das wird dann in Werbeunterlagen verwendet. Es wird aber auch so an Live-Events. Da kommt halt dann jemand in diesem Bärenkostüm und tanzt ein bisschen rum. So. Und meistens sind es irgendwelche Tiere, die mit der Region verbunden sind, oder Lebensmittel. Und in dem Fall war es beides, Melonen und Bären, die für die Region bekannt sind. Oder irgendwelche Figuren aus Legenden, aus alten japanischen Legenden. Aber auf jeden Fall, die Maskottli sind überall, wirklich omnipräsent. Und in dieser Welt von Promise Mascot Agency sind die Maskottli nicht Leute, die in Kostüm sind, sondern die leben wirklich. Das sind normale Lebewesen, die unter Leuten leben. Ja. Du musst die Maskottli rekrutieren und auf verschiedene Jobs schicken in dieser verfluchten Stadt, um Geld zu verdienen. Das ist eigentlich so die Grundlage des Gameplay. Und das Genre, es ist hure weird. Es ist irgendeine Mischung zwischen Visual Novel, also du wirst ganz viel lesen und ganz viele Bilder anschauen. Es ist aber Open World, du fährst in dieser Stadt umeinander mit dem Truck. Es ist ein Collectathon, also so wie man es von alten Jump'n'Runs kennt aus den 90er Jahren. Du musst hunderte von sammelbaren Gegenständen einsammeln in dieser Stadt. Es ist gleichzeitig aber auch eine Wirtschaftssimulation, weil die Maskottchen, die du rekrutieren in dieser Stadt. Du musst mit ihnen Verträge aushandeln, sodass sie zufrieden sind, sodass sie gerne auf die Jobs gehen. Und wenn du sie auf Jobs schickst, musst du halt schauen, dass sie genug Geld verdienen. Und es ist gleichzeitig so ein Krimi-Roman irgendwie. Es ist so ein bisschen... Weil hinter diesen Dingen, was passiert ist, wo du weggeschickt bist worden, da steckt eine ganze Verschwörung und du musst herausfinden, wer hinter dem steckt, bevor du stirbst. Und das ist eine ganz komische Mischung zwischen ganz vielen Genres, die irgendwie zusammenkommt. Und die einzelnen Sachen sind gar nicht so spektakulär. Also eben, Collectathon. Du musst in der Stadt irgendwie hunderte von Müllsäcken einsammeln, weil der Bürgermeister von dieser Stadt korrupt ist und es keine Müllabfuhr gibt. Und das allein ist ja hure langweilig, aber zusammen mit all diesen anderen Sachen gibt sich dann so ein Bild, du bist echt die ganze Zeit beschäftigt mit irgendetwas. Du fährst durch die Stadt, suchst neue Maskottchen zum Rekrutieren. Gleichzeitig im Hintergrund musst du managen, dass alle irgendwie beschäftigt sind und alle zufrieden sind in deiner Agentur. Und du musst gleichzeitig Müll einsammeln. Und dann kommt irgendwie alles so zusammen und das ist so ein Multitasking-Ding, wo du die ganze Zeit so voll in einem Flow-Zustand bist und immer denkst, okay, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Es fühlt sich ein bisschen wie Arbeiten an, aber lustig.
So. Ja, kannst du mir genau vorstellen.
Und eben, du fährst an, dann merkst du nicht, dass plötzlich 3 Stunden vorbei sind, dass du das Game hast, weil du einfach immer noch das und das und das machen willst. Und der Humor ist schon sehr speziell. Darum, es ist ein Spiel, das mich absolut gepackt hat, aber ich weiß nicht, ob ich es allen würde empfehlen würde, weil es so einen sehr speziellen japanischen Humor hat, obwohl das Entwicklerstudio aus England kommt. Das finde ich noch spannend.
Ah, okay.
Das ist wirklich so. Es gibt wahrscheinlich kein japanisches Spiel, das dieses Jahr rauskommt, aber es ist ein Entwicklerstudio aus England. Das habe ich noch sehr lustig gefunden. Und eben von dem Maskottchen her, ich habe einen abtrennten Finger rekrutiert. weil bei den Yakuza tut man ja Finger abtrennen, wenn man etwas Blödes gemacht hat. Und es gibt auch das Maskottchen, das ein abtrennter Finger ist. Ich habe ein Katzenmaskottli, das so in einem Business-Anzug ist. Ich habe andere Katze als Maskottli, die auf Pornofilm steht und unbedingt bei Erotik-Shops arbeiten als Maskottli. Also wirklich so ganz wirrer Humor, aber trotzdem irgendwie all die Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen, kommen dann irgendwie zusammen in diesem Spiel. Und ich kann es wirklich nur allen empfehlen, die auch etwas anderes probieren wollen und die auf so die japanische Kultur und japanischen Humor stehen und das Absurde gerne haben. Und ich hoffe, ich habe es irgendwie einigermaßen nachvollziehbar können erzählen, weil das Spiel fühlt sich wie ein Fiebertraum an und es ist schwierig, das irgendwie dem gerecht zu werden, wenn man darüber erzählt. Man muss es wirklich selber erlebt haben. Also sehr, sehr lustig.
Es tönt aber sensationell, wirklich genau wie ein Fiebertraum, aber genau darum tönt es so spannend, also wirklich völlig crazy. Also.
Voll. Wirklich, nicht zu vergleichen mit irgendetwas, wo in den letzten paar Jahren rausgekommen ist. So, es ist sein eigenes Genre, sein eigenes Humor, wirklich etwas Einzigartiges.
Sehr cool. Ja, hey, das ist doch ein guter, wie soll man sagen, Rausschmeißer für unsere Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Danke, Tommy, Luca und Samuel. Und danke auch allen, die zugelassen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao miteinander.